Was die Deutsche Demokratische Republik betrifft, da kann ich Ihnen nur sagen, dass es mir fast körperlich wehtut, wenn ich mich erinnere, mit welchem Enthusiasmus das begonnen hat und was daraus geworden ist. Und ich denke, nichts ist ewig und irgendwann wird es auch diese sogenannte DDR nicht mehr geben. Und falls die Beteiligten dann noch am Leben wären, dann müssten die ganz sicher ganz viele Fragen beantworten. Aber es wird noch eine lange Zeit dauern, bis das soweit ist.
Es ist, meine Damen und Herren, eine doppelbürdige Freude, Herrn Janka bei uns willkommen zu heißen. Das heißt doppelbürdig, weil, wenn die Menschen nicht so gewesen wären, wäre Herr Janka heute vielleicht nicht unter uns oder aber, wenn schon, dann vielleicht anders beamtet oder irgendwie, also mit einer anderen Arbeit.
Walter Janka, der ehemalige Leiter des Ostberliner Aufbauverlags, wurde 1957 in einem Schauprozess wegen seines angeblichen Versuchs, die Regierung Ulbricht zu stürzen, zu 5 Jahren Haft verurteilt. Die absurde Anklageschrift warf Walter Janka außerdem vor, er habe den einst wichtigsten Autor des Aufbauverlags, den ungarischen Philosophen Georg Lukács, in die DDR schmuggeln und mit diesem gemeinsam sein schändliches Werk vollbringen wollen.
Lukács war Mitglied der Notch-Regierung als Kultusminister. Die Sowjets marschierten dann ein, bekannterweise. In Berlin lief es wie ein Lauffeuer herum. Lukács sei verhaftet.
Der Kalte Krieg, frostklirrend, konnte jeden Tag in den Schießkrieg umschlagen. 2 Blöcke standen sich atomwaffenstarrend gegenüber. Der Riss durch die Welt ging mitten durch Berlin.
Da war eben jemand vorgesehen, der kampferfahren, kampferprobt war. Das war Janka aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Janka sollte also dahin fahren und ihn rausholen.
Tatsächlich hatte es in der DDR den Plan gegeben, Georg Lukács 1956 während des Aufstandes aus Ungarn hinaus in Sicherheit zu bringen. Was die Anklage allerdings verschwieg, war die Tatsache, dass dieser nie realisierte Plan von Anna Segers stammte und auch der damalige Kulturminister der DDR, Johannes R. Becher, davon wusste.
Es musste nicht so kommen. Sind wir für alle Zeit verloren und verflucht? Es brennt das Herz vor Scham. Es schweigt das Herz beklommen.
Es gibt heute keine Ritter mehr. So ist das.
Da wurde der Plan entwickelt, mit Bechers Wagen, Dienstwagen, einem Mercedes, jemanden nach Ungarn zu schicken, um Lukács nach Berlin zu holen.
Und erst nach mehreren Sekunden sickerte es in mein Gehirn, Moment, der Chauffeur wäre ja dann ich.
Diesen Inhalt also werden wir versuchen, unserer Szene zu geben.
Mein Mercedes steht zur Verfügung, sagte er nur. Wie der Verleger Walter Janka im Herbst 56 Minister Johannes R. Becher gewaltig auf den Leim ging. Oder rettet Lukács.
Also die Dramaturgen sind ja dann auf die Schliche gekommen. Die haben genau gerochen, was es eigentlich ist.
Ein Schurkenstück von Michael Lissek.
Aber gelogen ist es doch.
Natürlich bin ich so wie Sie, es sind meine Hörer voller Erwartungen. Was wird das erste Wort sein?
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen Gesundheit und viel Freude.
Es geht los. Die Befreiungsaktion rettet Lukács in 8 Teilen, Teil 1.
Ja, natürlich wollten wir alle herausfinden, wo ist Georg Lukács, aber es war nicht möglich herauszufinden, wo genau. Und es war nicht möglich herauszufinden, in welchem Zustand er sich befindet, ob er da irgendwelchen Folterknechten ausgeliefert ist oder ob er nur Hausarrest hat in einem angenehmen Hotel. Das wussten wir einfach alles nicht.
Lukács war befreundet mit Johannes R. Becher, dem damaligen Kulturminister der DDR. Aus alten Tagen. Und die haben sich regelmäßig getroffen, waren befreundetes Ehepaar. Im Sommer 56 haben noch die Bechers und Lukács gemeinsam Urlaub an der Ostsee gemacht.
Wenn Sie mich so fragen, ja, es gab konkrete Pläne, Lukács da rauszuholzen. Irgendwie. Und zwar, das wird heute jeder abstreiten, aber ich war da, ich habe es erlebt. Und zwar waren diese Pläne inszeniert oder initiiert von Kultusminister Becher. Der hat geladen in seine Villa.
Es kam an einem Abend zusammen im Hause von Becher, also Becher und Janka, der Verlagsleiter des Aufbauverlages, die Segers und noch einige andere. Und man beratschlagte, wie man nun Lukács befreien könne und nach Berlin holen könne.
Anna war in einem sehr aufgeregten Zustand, obwohl sie Lukács persönlich, glaube ich, nie getroffen hat. Aber sie war auch fasziniert von diesem Mann. Wohl auch, weil ich viel von ihm erzählt habe und nicht zuletzt auch, weil ihr eigener Mann ja Ungarin war. Walter war sowieso ganz außer sich, weil das einer seiner Autoren war im Aufbauverlag und er ja auch mit ihm engen Kontakt hatte. Und das Thema, was vorgegeben war, war, wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Fall Lukács. Was tun wir damit? Wie verhalten wir uns dazu?
Um 8 Uhr weckte mich das Telefon. Ich solle sofort kommen, es sei einiges im Gange, was am Telefon nicht zu erläutern sei. Ich fuhr gleich los.
Nun waren das sicher 50 Leute. Ich kann Ihnen leider nicht mehr sagen, wer das nun alles war. Es gab auch keine Gästeliste.
Das ist ein Freundeskreis gewesen. Das ist ganz informell gelaufen. Und das beschreibt Stefan Heim, Colleen und Janka beschreibt das in seinen Erinnerungen. Und Harich beschreibt das wieder aus anderen Perspektiven. Da sind immer andere Konstellationen. Jeder hat ein bisschen anders eine andere Interpretation der Sachlage.
Und es wurde gereicht. Es gab ein Buffet, es gab Sauerkraut, es gab also für Leib und Wohl wurde gesorgt. Ich erinnere mich, dass ich sogar einmal dann, was war das, im fortgeschritteneren Abend aufgefordert wurde, Nachschub zu holen im Westen, dass ich aber immer für den Herrn Kulturminister die Moselweine da im Westen organisiert, auch an diesem Abend. Und wie ich gegangen bin, waren es vielleicht noch 15 Leute. Und als ich zurückkam mit dem Nachschub Moselwein, stellte ich fest, dass sich die Stimmung komplett verändert hatte. Plötzlich war das wie eine Arbeitssitzung.
Und ich bin dann ein Jahr später mit einigen dieser Freunde zusammen, bin ich dann verurteilt worden, zu 7,5 Jahren Zuchthaus.
Mein Name ist Leonhard Jäger, ich bin 1916 geboren und ich glaube, ich habe ja auch das ein oder andere erlebt in meinem Leben und war halt zufällig, wenn man so will, aber vielleicht gibt es ja auch ein Schicksal, ich weiß es nicht, an einigen Punkten der Geschichte mit dabei, mit denen, die dachten, sie können die Geschichte beeinflussen. Man muss sagen, wie es ist. Ich war der Chauffeur, aber wie immer, also es entwickeln sich ja zwischen einem Chauffeur und einem Fahrgast entwickeln sich ja auch sehr intensive zwischenmenschliche Beziehungen, weil man sehr viele Stunden in einem sehr kleinen Raum zusammen ist, weil man als Chauffeur natürlich auch das eine oder andere mitkriegt, wo fährt jemand hin, wie lang bleibt jemand dort. Und es ist eine gewisse Diskretion auch bei uns Chauffeuren vonnöten.
Ich glaube, so nötig die Fantasie ist, so nötig ist ganz genaue, ganz harte Arbeit. In vielen Fällen ist eine scharfe chronologische Vorarbeit nötig.
Wenn Sie selber Walter Janka betrachten, was ist dann der wichtigste Punkt, den Sie eigentlich gerne herausgreifen würden?
Der wichtigste Punkt ist, dass ich einer von den Alten bin.
Das ist die Stimme von Walter Janka.
Die in den 20er und 30er Jahren für neue, soziale, gerechtere Lösungen zu kämpfen.
Gefällt es Ihnen, wenn Sie als Opfer vorgestellt werden?
Ich war und bin mein ganzes Leben lang ein Kritiker der jeweiligen Verhältnisse gewesen.
Sie haben auch die Waffe in die Hand genommen, als Sie gegen Franco kämpften, damals.
Meine allererste Begegnung, muss ich sagen, das ist jetzt schwer. Er war mein Vorgesetzter. Und wir haben einfach sehr viele Kämpfe, aber auch Scharmützel zusammen erlebt. Er war ein sehr gerechter Offizier, er war ein hervorragender Stratege.
Es ist eine der, wir würden nach deutschen Begriffen sagen, Elite-Divisionen gewesen, wo es an der Front im Kampf gegen die Frankisten eben nur die Aufgabe des Krieges gab.
Er war jemand, der, wenn er einen Auftrag bekam oder wenn er überzeugt war, dass etwas richtig ist, was getan werden muss, dann hat er das als Mission gesehen, dann hat er das durchgezogen. Walter Janka war nicht beherrschbar. Er hat sich da auch von Verletzungen nicht aufhalten lassen.
Ich habe vom ersten bis zum letzten Tag das durchgestanden, bin dreimal verwundet worden, bin aber nicht ins Hospital gegangen, obwohl es Lungenschüsse waren, weil ich annahm, es sind nur Streifschüsse, und habe mich an der Front kurieren lassen.
Man muss sich das vorstellen, der war ein sehr, sehr junger Mensch und er hatte diesen Bruder. Und dieser Bruder war, ich weiß jetzt gar nicht wie viel, er war ein bisschen älter als Walter natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob 3 oder 4 Jahre. Auf jeden Fall für Walter Janka war dieser Bruder eine absolute Symbolfigur. Und das waren natürlich besonders tragische Umstände. Also die Nazis haben den aufs Brutalste ermordet in einem sozialistischen Jugendheim. Und wer ihn gefunden hat, war eben Walter Janka. Und ich habe mir natürlich versucht, das vorzustellen, wie das war für ihn. Du kommst ins Jugendheim, denkst, du triffst jetzt deinen Bruder und der hängt da am Balken. Und dann hörst du von den Genossen, dass der von einem Haufen von diesen idiotischen Stiefeltretern und Braunhemdtragern und Parolensprücheklopfern. Das hat ihn natürlich sehr getroffen. Und deswegen war, obwohl er ein sehr kluger Mensch war, würde ich sagen, waren seine Motive in Spanien zu kämpfen die ähnlichen wie meine, also etwas zu verhindern. Aber natürlich war er auch durchdrungen von einem unglaublichen Hass auf alles, was in Richtung Faschismus auch nur andeutungsweise ging.
Wie war das in der DDR? Waren Sie da Widerstandskämpfer?
Die Befreiungsaktion rettet Lukács, Teil 2.
Als ich zurückkam mit dem Nachschub Moselwein, stellte ich fest, dass sich die Stimmung komplett verändert hatte. Plötzlich war das wie eine Arbeitssitzung. Es waren vielleicht noch etwa 10 Leute, also Walter war da, Anna war da, irgendein junger, aufstrebender Schriftsteller war da, irgendein einziger Wessi, glaube ich, noch, und irgend so ein Hitzkopf mit Locken, den ich nicht näher einordnen konnte.
Das, was sowohl mich wie auch die aus Westdeutschland sonst noch anwesenden Kollegen besonders beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass bei aller Heftigkeit der Auseinandersetzung doch zu jeder Minute spürbar war, dass hier von einer gemeinsamen Plattform aus in einer, ich möchte sagen, kameradschaftlichen Form diskutiert war.
Und ich kam nur in diesen Raum, wo sie saßen, Becher hinter seinem Schreibtisch mit seiner schiefen Schulter, Anna ihm gegenüber, die ganz aufgeregt war. Na, im Nachhinein denke ich mir, das war alles auch vom Becher so eingefädelt.
Löst beschreibt das also auch in seinen in seiner Autobiografie, dass er Anrufe aus Berlin bekommen hat, dass da in Ungarn was los ist, dass da Bewegung ist und dass man dort etwas unternehmen will. Jetzt.
Fakt ist einfach, dass er plötzlich noch einmal dieses Thema sehr konkret in die Runde warf und sagte, also was tun wir jetzt mit Jörgi, wie verhalten wir uns dazu? Und dann brach Schweigen aus, weil wir waren ja alle, oder die waren alle seit dieser Khrushchev-Rede ja verunsichert. Was darf man sagen, was nicht? Was ist jetzt diese Situation? Trotzdem ist er der Kulturminister, der ist mit Mielke bekannt, er ist mit Ulbricht bestens bekannt. Also es kann auch gefährlich sein, das eine oder andere zu sagen. Und dann war das fast wie eine Initialzündung, dass dieser Hitzkopf mit den Locken sagt, man muss ihn da rausholen. Irgendwie entführen, rausschießen oder was auch immer er sich in seinem jugendlichen Wahn gedacht hat, und das war wie ein Schock.
Walter Janka lebt im mexikanischen Exil und den illegal in Wien lebenden Leonhard Jäger erreicht ein Brief.
Naja, ich hatte einen Brief, aber ich wusste nicht, wie ernst ich den nehmen konnte. Also mein Freund Walter Janka schrieb eben, aber der Brief war alt, der war 3 Monate unterwegs. Das war ein Riesenzufall, dass mir der überhaupt in die Hände gekommen ist. Wo er eben schrieb, dass er in Mexiko ist, in Mexico City. Und er hat geschrieben, er ist dort und ob ich nicht Lust hätte, als sein persönlicher Assistent oder sein Chauffeur oder was auch immer. Also er baut da einen Verlag auf in Mexiko. Das fand ich ja wieder typisch Janka. Ne? Der ist darüber und hat sich gedacht, es muss freie Literatur geben. Bei uns werden die Bücher verbrannt, werden die Autoren ermordet. Es muss wieder freie Bücher geben, und er macht macht in Mexico City einen Verlag, der in Deutsch Bücher heraus, einige in Spanisch, aber das Hauptwerk deutsche Schriftsteller in Spanien. Und in diesem Brief war Janka auch sehr enthusiasmiert. Er hat geschrieben hier. Also, das war einfach ein Brief, der sagte, hier gibt es ein neues Ufer, hier gibt es einen neuen Aufbruch. Und ich habe natürlich sofort gespürt, er hat wieder eine Mission, hat wieder eine Aufgabe, nämlich sein El Libro Libre zu gründen und mit bedeutenden oder guten Autoren ein anderes Weltbild in Mexico City zu schaffen, weit weg von Europa, aber das quasi das erhaltenswerte Europa zu retten.
Oh ja, ich war schon sehr weit weg, in Frankreich, ja sogar in Mexiko, in vielen Ländern war ich.
Auftritt Anna Segers.
Ich war alles da, ja. Also ich habe alles gemacht in dem Verlag. Also Gott, dass ich nicht das Klo geputzt habe. Aber wann immer Janka sagte, Leonhard, das wäre noch zu tun, habe ich es getan. Und das auch mit leichtem Herzen, muss ich sagen, weil der Janka war sich auch für nichts zu schade. Das war ja nicht der Typ, der sich dann hinter den großen Eichenschreibtisch setzt und sagt, ich bin jetzt Verlagsleiter, sondern der hat Papier geschleppt. Es war nicht einfach, Papier zu kriegen. Also, aber gut, Mangelwirtschaft waren wir uns auch gewohnt, das kannten wir alles auch von Spanien her. Und die haben mir gedacht, mache ich auch alles. Und also Fakt ist, ich musste irgendwelche Tapas besorgen, damit wir was zu essen haben können, wenn eine Autorin herkommt, und ich habe diese Tapas besorgt und komme da ins Büro rein, und das war ja unförmlich, da gar nicht irgendwie 5 Vorzimmerdamen, wie das heute bei manchen Verlagen ist, und bin halt da reingeplatzt und wollte schon sagen, Entschuldigung, stand so eine nicht sehr große und auch nicht jetzt auf den ersten Blick schöne Frau, aber ich habe so in der Sekunde gespürt, dass das eine besondere ist. Ja. Und Janka sagte dann ganz jovial und na, bleib nur, du setzt dich dazu, das ist Anna Segers und war ja nicht ganz unerfahren mit der Damenwelt, ist eher der herbe Typ. Schon am ersten Abend nach dieser Begegnung in Jankas Büro, die dann bis in die Nacht hinein dauerte, also ich habe dann auch versucht zu gucken, wie hot sie es mit der Lebensfreude, mit dem Humor, und war dann ganz verblüfft. Also wenn da ein bisschen ein Tequila im Spiel war, dann hatte die plötzlich sogar Humor. Also ich habe es an diesem ersten Abend schon mehrmals geschafft, sie zum Lachen zu bringen, was nicht einfach war. Faszinierende Frau. Von Anfang an, muss ich sagen, also mit der Anna hat mich irgendetwas verbunden.
Aber hier, du siehst aus, als ob du schon mal ein Gedicht gemacht hast. Jeder hat schon mal eine Geschichte sich ausgedacht. Ja. Nur erzähl doch mal eine Geschichte. Wir könnten mal eine zusammen machen.
Da müssten wir Erlebnisse in der Schule schreiben, so kleine Geschichten. Da haben wir halt auch ein bisschen dran geschustert.
Und auch bestimmt ein bisschen geschummelt, ein bisschen erfunden.
Ja.
Genauso, wenn ihr mich fragt, ob das wahr ist, was ich schreibe. Es ist doch in deinem Gefühl gewesen.
Ja, man macht es ein bisschen romantisch noch.
Nur dem einen gefällt es romantisch, dem anderen gefällt es ganz eiskalt, gell? Ja. Aber er kann auch eiskalter finden. Nicht?
Ich habe mir lange Gedanken gemacht, warum sie in diesen Prozessen, die ja nahezu Schauprozesse waren, warum sie sich nicht geäußert hat, warum sie nicht etwas getan hat in diesen Verfahren für Walter Janker.
Sie hat mehr Tiefe als ein Brunnen, nämlich die Tiefe der Poesie.
Wie Sie sehen, gehe ich, es kann falsch oder richtig sein, in manchem, was ich Ihnen erzähle, so vor, dass ich Ihnen zuerst das wiedergebe, wovon ich nachher spreche, damit gar keine unausgefüllten Begriffe in Ihnen und in mir entstehen. Ich hoffe, dass Ihnen das so ungefähr recht ist.
Ja.
Die Befreiungsaktion rettet Lukács, Teil 3.
Man muss ihn da rausholen, irgendwie entführen, rausschießen. Also wir alle erstarrten sozusagen und haben erwartet, dass jetzt Becher aufspringt und sagt, halten Sie die Schnauze, gehen Sie nach Hause, sind ja besoffen, was sind denn das für Räuberpistolen, die Sie uns da vorschlagen, wir sind ja vernünftige Leute. Was er aber nicht tat. Der saß nur da, spielte mit seinem dicken Füllfederhalter und wir wussten nicht, ja, was ist jetzt? Wenn man jetzt sagt, ja, wir müssen ihn rausholen, dann ist man vielleicht am nächsten Morgen eine persona non grata. Wenn wir sagen, das ist Quatsch, dann sagen wir vielleicht etwas, was der Minister nicht denkt. Und dann, das hat sich in mir eingebrannt, dann steht der vor diesem Schreibtisch auf, geht quer durch den Raum, das ist ein Riesenraum, wo eben die ganze Gesellschaft Platz hatte. Und neben der Tür war eine Art Waschgelegenheit mit Gläsern und dann hat er den Wasserhahn aufgedreht und hat ihn lange laufen lassen. Ja. Wahrscheinlich damit das Wasser kalt wird, aber dieses Plätschern vom Wasser, diese Stille im Raum, nachdem der Hitzkopf gesagt hat, man muss ihn da rausholen. Und der Minister, der nichts sagt und mit seinem schiefen Gang da an diesem Becken steht und sein Glas füllt, als ob es Wein wäre, betrachtet, als ob er irgendeine Kristallkugel hätte, wo er das Schicksal von Jörschi sieht und schließlich einen Schluck nimmt, immer noch nichts sagt, zurück zum Schreibtisch geht und nur in die Runde blickt. Es war ein unglaublich starker Moment. Ja.
Flüsse schweigen und die Wasser steigen und ein Wind weht in den Weidenzweigen. Ein Geheimnis schweigt davon berät, dass sich ein Gewitter bald entlädt.
Johannes R. Becher, Minister und Dichter.
Gesang vom Lernen.
Wir kennen noch nicht das ganze Werk.
Wir wollen lernen.
Das, was wir kennen, erlaubt uns, ja verpflichtet uns, noch einmal zu sagen.
Wir wollen begreifen.
Johannes R. Becher ist der größte deutsche Dichter der neuesten Zeit.
Und nun erklingt ein neues Volkslied von Johannes R. Becher und Hans Eisler. Gesungen vom Jugendchor des Mitteldeutschen Rundfunks unter Leitung von Dr. Hans Sandig.
Als ich ihn kennenlernte, war das ein am Leben gescheitertes Wrack. Süchtig, war er mehrfach auch in Kliniken wegen dem Morphiumentzug. Und war auch alkoholabhängig, ich sag's mal, wie es ist. Ja.
Man kann von Hans sagen, dass in unserem gemeinsam gelebten, oft hartkantigen Leben ihm überall die Poesie dieser Dinge aufgegangen ist, wie keinem sonst. Die Poesie dieses Lebens.
Die Poesie dieses Lebens.
Da muss ich Sie schon bitten, etwas deutlicher zu werden.
Je mehr ich diese Biografie kennenlernte, desto stärker meinte ich, das ist ein Leben, was nach der Gestaltung im Roman geradezu drängt.
An Johannes Erbecher erinnern heißt Entdeckungen wagen. Er ist uns voraus und es braucht Zeit und Anstrengungen, ehe wir seinen Schritt fassen.
Und ich habe mich dann gewundert, dass noch keiner meiner Kollegen darauf gekommen ist.
Er war noch Minister, aber er kam sowieso nie zur Parteiversammlung. Aber Parteiversammlung war prinzipiell nie von ersten bis zum letzten Tag nicht. Er war ZK-Mitglied, aber sonst Parteiversammlung war selbstverständlich. Becher kam nicht, wusste jeder, musste einfach akzeptiert werden.
Becher hat sich zurechtgefunden, hat die Klippen und Riffe unserer schwierigen Zeit überwunden. Es war auch hier seine organisch gewordene Verbundenheit mit dem Volk, was ihm die Kraft hierzu gegeben hat.
Und er trug das Licht auf seinen Schwingen, das durchdrang er in die Dunkelheit.
Also der Becher, das war schon auch ein na, also es widerstrebt mir ein wenig, muss ich sagen, weil eines der ehrenvollen, oder sagen wir, eine der Chauffeuren-Ehren ist ja, dass man die Fahrgäste, die man gefahren hat, nicht ausrichtet und da diskret ist. Aber ich kann jetzt schon verraten, dass der Becher ein doch etwas eigenartiger Mensch ist.
Lernen und Vorbild sein.
Anna Segers war selbstverständlich eine ganz intelligente Frau und Becher, das steht dann überhaupt außer Zweifel, ist einer von unseren befähigsten Leuten gewesen. Auch als Minister war er der Beste. Ich glaube nicht, dass es bisher einen Kulturminister gibt, der dem Becher das Wasser reichen kann. Aber die Parteiführung unter Walter Ulbricht haben eine politische Orientierung vorgegeben, stalinistisch orientiert, auf den Alleinanspruch, auch auf Weisheit.
So treibt die Geschichte immer wieder ihr makabres Spiel.
Befreiungsaktion rettet Lukács, Teil 4.
Und dann, weil kein Widerspruch kam, sagte der Hitzkopf wieder, ja, rausholen, entführen oder vielleicht kann man es auch mit Bestechung machen. Ja. Und so wie so ein Scheinwerfer richtete sich dann Bechers Blick auf diesen Jungspritzer und ich dachte, jetzt kommt die Rüge. Sie kam wieder nicht und er guckte wieder seinen Kugelschreiber an und sagte, wie so für sich, ja. Man konnte hinterher gar nicht sagen, hat es wirklich gesagt. Aber ich hab's gehört, er sagte so wie für sich, so, na, bestechlich wären die vielleicht.
Einige Wochen vorher.
Und dann habe ich gesagt, jetzt rufe ich den Lukács einfach an und habe ihn angerufen.
Und heute ist das Problem, hier einen Durchbruch zu machen. Und zwar nicht einen Durchbruch in dem Sinne. Dass wir den Leuten einfach die Sinnlosigkeit
der Manipulation zeigen, sondern dass wir mit unserem Appell an die gar nicht so schmalen Schichten heranreichen, die gefühlsmäßig etwas Unheimliches, Unangenehmes, Beengendes und so weiter in ihrer Manipuliertheit finden.
Naja, also er hat mir gesagt, dass man ihm angeboten hat, Kultusminister von Ungarn zu werden. Das klingt jetzt ein bisschen überheblich, weil es jetzt klingt, als wäre ich der große Berater von György Lukács gewesen, aber natürlich hat er am Telefon darüber gesprochen. Natürlich war das für ihn eine sehr wichtige Entscheidung. Ich habe ein schlechtes Gefühl gehabt, dass er sagte, er will dieses Angebot annehmen, aber er hat das in einer solchen Begeisterung gesagt. Er hat einfach die Chance gesehen, dass er in dieser kulturellen Machtposition die Menschen auch weiterbringen könnte.
Hier ist natürlich jetzt der große Punkt, wo wir anzusetzen haben. Wäre rein ideologisch etwas vollkommen Hoffnungsloses,
wenn die manipulierte Menge in der Manipulation sich sehr glücklich fühlen würde.
Wenn dem Kapitalismus gelungen wäre,
nicht nur zu erreichen, dass die Leute Autos und Frigidaires und Televisionsmaschinen kaufen, sondern dass sie in der Welt, in der sie jetzt leben, vollkommen zufrieden sind. Das ist aber nicht der Fall.
Und das war... Diese Verführung ist sehr erlegen und ich habe, es hat mir leid getan, aber ich musste ihm sagen, tu es nicht.
Nicht, bringen wir jetzt einen ausführlichen Augenzeugenbericht aus Budapest.
Viel Blut ist in den Straßen der ungarischen Hauptstadt geflossen. Arbeiterblut. An der Straßenecke erschossen und in den Rinnstein geschleift. Geschändet. Zu Tode gequält, erhängt, bei lebendigem Leibe mit Benzin übergossen und verbrannt. Budapest, die Perle an der Donau, ist heute eine Stätte des Grauens, aus tausend Wunden blutend.
Das ist das Pausenzeichen des Regierungssenders, der sich inzwischen Kossuth Radio Budapest nennt. Es ist ein Kossuth-Liedmotiv aus dem Jahre 1848.
Wer hier in Deutschland versucht, solche Dinge zu organisieren oder herbeizuführen wie in Ungarn, spielt mit dem Dritten Weltkrieg. Und diejenigen, die das versuchen, sind Verbrecher. Ich behaupte, können solche Verhältnisse in Ungarn, in der Deutschen Demokratischen Republik eintreten? Ich sage nein. Ich sage deshalb nein, weil die große Masse unserer Bevölkerung weder Narr noch Selbstmörder sind.
. 1952, vier Jahre vor dem Aufstand in Ungarn und den seltsamen Geschehnissen im Hause des Ministers Becher, verschlägt es den Österreicher Leonhard Jäger in die DDR.
Und der Kontakt zu Walter ist nie vollkommen abgebrochen gewesen. Also wir haben hin und wieder auch korrespondiert. Und er schrieb mir dann, dass er jetzt diesen Auftrag bekommen hat, eben den Aufbauverlag zu gründen. Ich fand es auch toll, dass das Aufbauverlag hieß, weil das war ja wieder etwas, was zu Walter passte. Und ich habe, glaube ich, noch am gleichen Tag gesagt, Walter, ich bin dein Mann.
Leonhard Jäger ist Jankas Mann und hin und wieder auch der Chauffeur von Anna Segers. Kurzer Abstecher in den Thüringer Wald.
Froh macht die Sonne die Landschaft des Thüringer Waldes. Blau leuchtet der Himmel über den dunklen Wäldern. Froh sind die vielen hundert Menschen, die sich vor dem festlich bunt geschmückten volkseigenen Röhrenberg-Neuhaus am Rennweg versammelt haben. Froh klingt das Lied des Betriebschores »O Welt, du bist so wunderschön«. Ludwig van Beethoven hat es komponiert. Heute weilt einer der würdigsten Bewahrer unserer großen Kultur unter den Kolleginnen und Kollegen des Röhrenwerkes, die Dichterin Anna Segers. Jetzt sitzt ein junger Pionier auf ihren Knien, stolz und freudig. Mütterlich umhegt sie ihn, die Frau mit dem gütigen Gesicht, das zugleich Spuren harten Kampfes trägt, das vielleicht gerade deshalb so gütig sein kann. Straff ist das graue Haar nach hinten gekämmt. Aber Anna Segers ist jung, sehr jung.
Ja, das ist eine bis kurz vor Schluss sehr schöne Erinnerung an diesen Tag, als ich Anna Segers nach Neuhaus gefahren habe. Und wir haben das nicht wahnsinnig jetzt staatstragend ernst genommen, weder die Anna noch ich, sondern wir haben uns gefreut. Es war wunderbares Wetter, es war herrlich, durch diese von Alleen gesäumten Straßen zu gondeln in diesem bequemen Auto.
Und jetzt ist Nationalpreisträger Minister Herbert Strampfer ans Rednerpult getreten.
Durch Ihre Werke haben wir Sie kennengelernt als die aufreißende und mitreißende Gestalterin des Lebens. Haben wir Sie kennengelernt als Künderin des Wahren. Wir haben Sie kennengelernt als flammende Hasserin des Todes und der Knechtschaft. Wir kennen Sie als die Vertreterin, als die Sprecherin des deutschen Volkes im Friedensrat der Völker. Ganz besonders stolz aber sind wir darauf, dass heute euer Betrieb den Namen Anna Segers erhielt.
Es war sehr schön, wir sind öfter mal, haben wir auch Pause dann wieder eingelegt und sind in einen Gasthof gegangen und haben uns eigentlich ein bisschen gefühlt, so wie auf einem Schulausflug. Es war, oder wie schulfrei eher. Obwohl wir wussten, dieser Termin da im Röhrenwerk, der wird sein und von Anna wird erwartet, dass sie dann zu den Werktätigen spricht und ihnen Mut zuredet und ihnen eben Sinn im Leben gibt. Ja.
Und jetzt ist unter dem begeisterten Beifall der Belegschaft des Röhrenwerkes der Einwohner von Neuhaus und Umgebung an der Stirnseite des Werkes das weiße Tuch gefallen und in großen Buchstaben lesen wir den Namen des Betriebes, den Namen Anna Segers. Und nun gilt der Beifall ihr, gilt Anna Segers, der Stalin-Friedenspreisträgerin, der Nationalpreisträgerin, der großen Dichterin und nunmehr Patin dieses Werkes.
Sie war auch nicht die Frau der Rede. Und im Schreiben war sie auch sehr gut, aber diesen Sprung zu machen zwischen diesem privaten Reden und dem Geschriebenen, das war nicht ihres, ne?
Meine lieben Freunde, ihr habt mich heute zu euch eingeladen und ich bin eurer Einladung gefolgt, denn wir alle, ihr sowohl wie ich, wir drücken durch unsere Arbeit dasselbe aus. Wir dienen durch unsere Arbeit demselben Ziel, der Erhaltung des Friedens. Was wäre denn unsere Arbeit als Künstler und Schriftsteller, ohne euch, ohne das, was ihr aufbaut, was ihr jeden Tag arbeitet, ihr Männer und Frauen?
Und hat sich dann bei dieser Rede in irgendwelche Metaphern verstrickt und wollte immer irgendwelche Symbole, damit eben auch die einfache, nicht jetzt intellektuell gebildete Arbeitersfrau das kapiert und hat dann wohl während der Rede auch gemerkt, dass sie ein bisschen neben der Schiene ist und hat dann versucht, so, ich möchte fast sagen, künstlich noch so eine Leidenschaft.
Ihr wisst und ich weiß, ihr seid hier ein kleiner Punkt in der DDR. Nun, ein mächtiger Pfeiler trotz seiner Kleinheit in der Festung des Friedens ist euer Werk. Euer Werk, euer vorbildliches Werk. Dieses, euer Werk, das ich einen kleinen Punkt genannt habe, dieser kleine Punkt, den möchte ich einen Knoten nennen, in dem die Fäden aus allen friedliebenden Kräften, Herzen, Menschen zusammenlaufen und dass ich das hier sagen kann und ausdrücken kann für unseren Weltfriedensrat, das verdanke ich euch, eurem Werk, eurer Arbeit, eurer Einladung.
Also ich würde mal sagen, kein großer Erfolg. Ist natürlich trotzdem, war sie die Anna Segers und die Menschen waren sehr glücklich, sie da zu haben.
Manches habe ich vielleicht direkt oder indirekt in mich aufgenommen. Stark oder schwach.
Habt ihr gehört, dies Liedlein fein, so tut es recht beachten. Wir mischten gute Fugen drein, die sind nicht zu verachten. Er wird schenkt ein den guten Wein, er wird uns hoch willkommen sein. Macht fröhlich modulieren und dazu jubilieren. So lass uns jubilieren.
Die Befreiungsaktion rettet Lukács, Teil 5.
Und er guckte wieder seinen Kugelschreiber an und sagte, wie so für sich, ja. Na, bestechlich wären die vielleicht. Und das war wie ein Dammbruch. Weil plötzlich wussten wir, es ist möglich, über eine Befreiungsaktion zu sprechen, egal in welche Richtung, in welcher Form. Und Walter, der die ganze Zeit dabei gesessen ist und nichts gesagt hat, aber wohl natürlich gemerkt hat, was für eine seltsame, alles ist möglich Atmosphäre ist, hat dann plötzlich gesagt, also wenn hier weiter nur herumgeredet wird, dann können wir jetzt gehen. Worum geht's wirklich? Was ist wirklich Sache? Das war natürlich wieder typisch Janka, ja. Und dann war es eigentlich Anna, die da übernommen hat und gesagt hat, ja, also tatsächlich eine Befreiungsaktion und irgendwas herumgesponnen hat. Und die ganze Zeit saß Becher nur da und sagte aber nichts. Ja. Und Walter wurde ungeduldig, richtig, und sagte dann so nach dem Motto, um das jetzt zu beenden, das wird sowieso alles nicht gehen. Also wer soll da hinfahren? Das sind ja Visa-Probleme, wie kommen wir durch Österreich, wie kommen wir überhaupt, es geht ja alles nicht, die Bahnverbindungen funktionieren nicht, da ist Aufstand, da ist Ausnahmezustand, man kommt da gar nicht ran da, der ganze Papierkrieg. Und dann sagte der Minister, den Kram überlass mir. Und plötzlich, das war das erste Mal, wo ich dachte, das ist gar nicht so absurd.
Wir wollen lernen, wir wollen lernen.
Noch einmal Johannes Erbecher, Minister und Dichter.
Es gibt diese anarchische Frühphase von Becher im Roten Winkel. Er hat dann nach dem Ersten Weltkrieg, also da in der Nähe von Stuttgart, in Bad Urach, nicht zusammengehaust. Wirklich, das ist eine Anarcho-Kommune dort gehabt. Ist dann Mitglied der KP gewesen, ist dann in Moskau gewesen und von daher dann in die Gruppe Ulbricht gekommen.
Ich möchte ein Wort dazu sagen. Wie wir, Johannes Erbecher und ich, in jenen Kriegsjahren eng zusammengearbeitet haben. Es war im Jahr 1944, als Hitlers Niederlage besiegelt war, in Erwartung unserer Rückkehr in ein von der Nazi-Herrschaft befreites Deutschland, begannen wir die Grundsätze und das Programm einer Kulturpolitik zur Wiedererweckung der humanistischen deutschen Kultur auszuarbeiten.
Das heißt, es ist natürlich auch eine Entwicklung vom Anarchismus sozusagen hin zum staatstreuen SED-Minister, das auf der einen Seite, und Dichter auf der anderen Seite auch, der dann eben das Literaturinstitut gründete und solche Dinge dann wiederum. Also es ist eine Persönlichkeit, die sicherlich sehr widersprüchlich war.
Mein Werk, wenn man das so ausdrücken darf, beziehungsweise es besser zu sagen, meine Arbeiten, die haben eine Entwicklung. Und zwar, ich bin das Ergebnis vieler Entwicklungen. Und diese Entwicklungen sind nicht widerspruchslos. Also ich meine, die Frage der konfliktlosen Literatur, die ist bei mir in dem Sinne gelöst, dass ich ein sehr konfliktreicher und widerspruchsvoller Mensch bin.
Ich respektiere sowohl Becher als auch Frau Segers nach wie vor als Poet bzw. Schriftsteller. Ich werde da auch in Zukunft keine Abstriche machen. Es geht in diesem Zusammenhang um etwas ganz anderes, nämlich um die Verhaltensweise von Menschen bei uns in der sozialistischen Gesellschaft, die wir ja aufbauen wollten und ich möchte sie immer noch aufbauen, wo ich der Meinung bin und auch nachweisen kann, dass sie sich in einer bestimmten Zeit falsch verhalten haben.
Als kleines Kind, als ganz kleines Kind, gerade bevor ich in die Schule kam und im ersten Jahr, in dem ich in die Schule ging, war ich oft krank. Und dabei lernte ich verhältnismäßig früh lesen und dadurch auch schreiben. Und dann erfand ich, hauptsächlich weil ich allein bin und mir eine Umwelt machen wollte, alle möglichen kleinen Geschichten, die ich mir vorerzählte. Und manchmal schrieb ich auch drei Sätze sozusagen zu Abziehbildern.
Es geht nicht zu sagen, es geht zu beenden, die Herrschaft.
Die Befreiungsaktion rettet Lukács Teil 6.
Das ist gar nicht so absurd. Vielleicht kann man wirklich hinfahren und den da rausholen. Was das gewesen wäre für die Welt, West und Ost, für den Sozialismus, für die Intellektuellen. Was für ein Affront auch natürlich gegenüber Chruschtschow, der mit Panzern in Budapest einmarschiert. Und wir kommen dahin und in einer Nacht- und Nebelaktion und holen einen der prominentesten Gefangenen da raus. Und die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, wäre das Land, das ihn aufnimmt und quasi rettet gegenüber den Russen. Das war schon sehr mutig und dann ist mir klar geworden, Becher hat noch einmal einen Anflug dieses Expressionisten, dieses neuen Denkens. Becher will das. Der will, dass jemand dahin fährt. Und tatsächlich fängt er dann an, drüber zu reden, aber nicht so wirklich konkret, so mehr darüber zu laut zu denken, wer könnte denn da hinfahren? Wer könnte das sein? Was müsste das? Müsste jemand sein, der sehr entschlossen ist, der aber auch welterfahren ist, der gewandt ist, der eine Führerpersönlichkeit hat, der strategisch denken kann, der seine Sachen durchziehen kann. Und es war für uns alle war vollkommen klar, der redet von Walter. Das ist der Einzige, der all diese Anforderungen erfüllt. Und Walter guckt ihn nur an und dann so wie ein Leuchtturmscheinwerfer, ja, geht Becher plötzlich mit seinem Blick auf Walter und dann war es, als wären wir gar nicht mehr da. Dann war es nur noch zwischen dem Minister und Walter Janka und Walter sagt noch, wie soll ich da hinkommen? Und dann sagt der Minister nur, mein Mercedes steht zur Verfügung, samt Chauffeur, genügt das.
Als uns die Nazis verfolgt haben, dann kann man sagen, dass sie da eigentlich nach den Gesetzen dazu berechtigt waren. Und wir haben ja erbittert gegen die Nazis gekämpft. Das beruhte also auf Gegenseitigkeit. Und wenn, solange ich von meinen Gegnern misshandelt werde, dann festigt das meinen Trotz. Wenn ich aber von meinen eigenen Freunden misshandelt werde, dann ist das viel schwerer zu ertragen.
Becher hatte noch kurz nachdem Janka verhaftet wurde, ein Gespräch bei Ulbricht und er wollte da ein gutes Wort für Janka einlegen und Ulbricht schmiss ihn schlicht raus. Und Becher blieb noch 2 Jahre im Amt, aber wurde schon kurz nach dieser Aktion kaltgestellt und abgelöst. Es gibt so eine Überlieferung, dass Becher also nun da resignierend dass nach diesen Verhaftungen sagte, er fing an zu saufen oder kräftig an zu saufen und ich verlasse dieses Land. Und ich frage mal, wo willst du denn hin? Naja, ich gehe in die Sowjetunion, da ist Tauwetter.
Hymne auf die Sowjetunion. Du bist die Menschheitsfeste im Sturm der Barbarei. Du bist der Weltenbeste, denn dein Volk wurde frei. Du bist im Völkerdarben ein Hoffen unverwandt.
Janka sowieso weg.
Als hätten deine Garben ein Strahlen ausgesandt.
Just weg, Zöger weg.
Du schlugst den Feindesbanden die heilige Freiheitsschlacht.
Erich Löst auch einfach weg.
Neu ist die Welt erstanden.
5 Jahre.
Im Sieg
10 Jahre.
Der Sowjetmacht.
Und noch viele andere, die an diesem Abend dabei waren und vielleicht gar nichts mitgekriegt haben, die um 22 Uhr schon weg waren, die sind alle verhaftet worden. Es war fast wie eine Säuberungswelle.
Die Staatsmacht schlug ja unmittelbar zurück. Also nach diesen Irrsinnsgedanken da Lukács zu befreien, ein paar Tage später ein paar Wochen später wurden Janka und Just verhaftet. Die Verhaftung in Leipzig folgten dann, also mit Löst. Bloch verließ ein paar Jahre später dann die DDR, ähnlich Hans Meyer oder Kantarowitsch.
Wie war es denn? Ihr Mann saß dort im Zuchthaus und Sie waren ja mit 2 Kindern hier in Kleinmachnow.
Also praktisch.
Wie man so schön sagt, stürzte eine Welt zusammen. Mein Mann war ein geachteter Verleger. Wir hatten in der ganzen Welt gute Freunde, angefangen von Thomas Mann bis Haldor Laxness. Irgendwie standen wir in einem Mittelpunkt und plötzlich war alles vorbei. Der Vater als Staatsverbrecher im Zuchthaus, die Kinder wurden laufend angepöbelt. Im Staatsbürgerkundeunterricht wurde ihnen gesagt, der Janka wollte die Regierung stürzen. Und unsere Tochter musste zur Schule gebracht werden von Fremden, weil der Vater war im Zuchthaus, die Mutter lag im Krankenhaus, es war niemand da. Und unsere Tochter hat diesen Umstand bis heute nicht verwunden. Als jetzt ihre kleine Tochter zur Schule kam, sind wir alle versammelt gewesen, um das nachzuholen, was ihr damals vorenthalten blieb.
Warum waren die Intellektuellen zum Beispiel 1956 nicht in der Lage zu erkennen, das, was viele andere schon erkannt hatten, dass eben Stalin ein Massenmörder gewesen ist, dass Ulbricht ein völlig inadäquater Politiker gewesen ist, dass Johannes Erbecher ein hochkarätiger Drogenabhängiger war, der Kulturminister in einem Land gewesen ist. Wie kann man einen Drogenabhängigen zum Kulturminister machen? Den gehört in eine Therapie, aber doch nicht in eine Regierung hinein.
Die Befreiungsaktion rettet Lukács, Teil 7.
Und dann war es klar. Also mir war klar, das hat der inszeniert, das war der ganze Abend sein Ziel und das hat er sehr geschickt gemacht, weil die Idee nicht von ihm kam, der Auftrag auch nicht wirklich von ihm kam, sondern es war, plötzlich waren wir alle mitgegangen, mitgehangen. Also wir waren alle diese subversive Gruppe, die gegen das große Moskau jemanden befreien, den das große Moskau inhaftiert hat. Und für mich war diese Nacht sehr kurz und ich war in einer Euphorie, nicht weil ich ein Abenteurer bin, sondern weil ich dachte, es ist doch möglich, Krusten aufzubrechen, es ist doch möglich, Mut zu haben.
Altersgedicht. Wer hat solch eine Kraft mir eingegeben, dass alternd ich gewann ein neues Leben? Erstaunt sah ich mich nach mir selber um und hinter mir lag weit mein Altertum.
Ich war nie und werde nie ein Dissident sein. Ich war und bin und bleibe Marxist, der für eine sozialistische Gesellschaft eintritt.
Der neuen Jugend stürmendes Verlangen hat mich befreit von meinem Todesbangen, und als die letzte aller Ängste wich, war ich verwandelt und war jugendlich.
Es ist grundfalsch zu meinen, dass es für alle Zeiten dabei bleiben muss, dass der Sozialismus tot ist.
Er hat meinen Freund Walter dazu benutzt, er hat alle Anwesenden dazu benutzt, diesen Plan umzusetzen, und als er uns soweit hatte, hat er den Arsch zusammengekniffen, Sie verzeihen den Ausdruck, und hat Milke informiert und hat mit Ulbricht gesprochen.
Ein großes schien ihm war noch zu vollbringen, bevor zu Ende ging sein Lebenstag. Und er begann, sich von sich abzugeben, am Ende sich vollendend als Gesang.
Und es war vereinbart, ich habe das mit Walter vereinbart, ich hole ihn relativ früh beim Savini-Platz ab und wir schlagen uns durch und werden dort vor Ort herausfinden, wo Jerzy wirklich ist und wie wir es alles machen. Wir werden alles, wir waren ausgestattet, dachte ich, mit Papieren, mit Dollars, mit allem, was es eben braucht. Ja. Das war der Auftrag meines Lebens und es war ein großer Moment, der leider sehr schnell verpuffte, weil ich am Savini-Platz stand dann mit diesem ministerialen West-Mercedes und wer nicht kam, war Walter Janka.
Mein Mercedes steht zur Verfügung, sagte er nur. Wie der Verleger Walter Janka im Herbst 56 Minister Johannes Erbecher gewaltig auf den Leim ging. Oder Rettet Lukács. Ein Schurkenstück von Michael Lissek. Die Rollen und ihre Besetzung. Walter Janka, Walter Janka. Johannes R. Becher, Johannes R. Becher. Anna Segers, Anna Segers. Zögernder Experte, Dr. Richard Weber. Walter Ulbricht, Walter Ulbricht. Hans Pischner, Hans Pischner. Erich Löst, Erich Löst. Und
Leonard Jäger, Dieter Mohr.
Regie und Realisation Michael Lissek. Teile der Erzählung Leonhard Jägers frei nach einer Szene des Romans Colin von Stefan Heim. Eine Produktion des Südwestrundfunk 2007. Redaktion Walter Filz.